der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute wird es richtig sportlich, denn heute ist Martin Drost von dem ersten, erste FC St. Pauli. Gottes Willen. Ja, siehst du mal, habe ich mich schon gleich geoutet. Also Martin von St. Pauli, von FC St. Pauli, habe ich mich sofort geoutet, dass ich kein echter Hamburger bin. Martin, schön, dass du da bist. Das war ja ein weiter Spaziergang für dich. Wir machen das meistens so, dass sich kurz unsere Gäste kurz selbst vorstellen, und das ist bei dir bestimmt gar nicht so schwer.
Nee, weil ich schon so alt bin, kann es extrem lang sein. Es kommt jetzt darauf an, wo ich anfange. Also genau, also erstmal vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Ich bin Martin Drust. Ich bin jetzt seit 5 Jahren beim FC St. Pauli für das Thema Marketing zuständig. Und das mittlerweile auch in so einer Geschäftsleiterfunktion.
Ein Herr Direktor bist du, ne?
Ja, Geschäftsleiter haben wir es jetzt umbenannt. Direkt fanden wir irgendwie unpassend für uns. Ich komme gar nicht aus dem Sport. Das ist tatsächlich vom Werdegang in Fußballvereinen eine etwas ungewöhnliche Karriere. Ne? Vielfach ist es dann doch in den Fußballvereinen nicht unbedingt so, dass die Leute irgendwo von extern kommen. Mhm. Das ist bei mir ganz anders. Ich komme aus der Markenkommunikation. Ich war 10 Jahre lang und am Ende auch Geschäftsführer bei Tribal DDB hier in Hamburg. Dann war ich bei damals Kemper Trautmann, habe Kemper Trautmann Change mit Wolf-Peter Kemper und Nils Wollny zusammen gegründet. Das sollte so ein bisschen so ein Digitalisierungsableger sein. Und das ist dann zu Think geworden. Da war ich dann am Ende der Chief Digital Officer. Und dann hat sich so ein Mondfenster aufgetan, dass ich gesagt habe, ich habe hier auf einmal die Möglichkeit, nochmal was ganz anderes zu machen, was viel mit meinen Neigungen entspricht. Im Prinzip habe ich so ein bisschen mein Hobby zum Beruf gemacht, nämlich tatsächlich mal mit so einem Thema wie Fußball beschäftigen zu dürfen. Und dann auch noch bei dem Verein, bei dem ich seit 30 Jahren eine Dauerkarte habe. Also,
dann bist du echter Hamburger.
Ich bin tatsächlich, ja. Ich bin aus Barmbek.
Oha. Ja, sehr gut. Sehr schön. Wir kennen uns ja schon so ein bisschen. Ich glaube, wir haben uns vor 2 Jahren kennengelernt. Und das besonders Spannende bei dir, finde ich, dass du wirklich ein ganz breites Spektrum hast. Also hast du ja gerade schon erzählt, du kommst aus der Kommunikation, Werbung, wie man das nennen, schimpfen möchte. Hast da aber einen Digitalfokus. Das heißt, du hast also kundenseitig schon einiges gesehen. Und du bist ein hochleidenschaftlicher St. Pauli-Fan, ohne dass du, sagen wir mal, schon immer ein Funktionär warst oder wie du es gerade schon beschrieben hast, ein Teil des Vereins. 5 Jahre ist ja verhältnismäßig kurz, habe ich mir sagen lassen, in dieser Welt. Ist das so oder gilt das einfach nur fürs Marketing?
Verhältnismäßig kurz im Sinne von, dass man dann
wie lange
länger
da ist. Ja.
Ach so, da fehlt mir tatsächlich so ein bisschen die Erfahrung. Also meistens ist es so, dass Leute, die erstmal irgendwo im Verein sind, gehen nicht wieder weg.
Genau, die kommen dann nicht.
Dann kann man sich fragen, warum.
Ne? Ja. Und ob es das besser macht oder nicht.
Ja, genau, das weiß man nicht genau. Tatsächlich, so eine gewisse Fluktuation kann ja auch irgendwie immer helfen. Auch bei ihm selbst natürlich.
Ja.
Übrigens haben wir uns durch einen Podcast kennengelernt. Ne? Ich habe damals deinen Podcast gehört.
Mit dem Alpa könnte das sein.
Ja, genau. Und da ging es nämlich um CRM.
Ah nee, das war mit Manuel Hinz.
Ja.
Wollte gerade sagen, vor 2 Jahren, das kann Manuel Hinz gewesen.
Und welches, wie man eigentlich dieses Thema als Unternehmen anging. Und das war, weil wir uns gerade, da beschäftigten wir uns gerade mit dem Thema, wie wollen wir jetzt bei uns hier eigentlich CRM machen? Und das fand ich total interessant, und deshalb hatte ich dich denn angerufen und gefragt, ob du uns nicht mal beraten kannst.
Stimmt, krass. Ich hätte auch gedacht, dass irgendwie über hier Johannes C. oder André Alper. Gut, aber auch egal. Guck mal,
Podcast ist eine Vertriebsmaschine.
Podcast, das unterschätzte Video. So, lass uns kurz erstmal über St. Pauli sprechen.
Ja.
Aus meiner Sicht ist St. Pauli eine Erfolgsgeschichte. Ist vielleicht nicht unbedingt sportlich, das weiß ich nicht. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass ich jetzt hier seit 15 Jahren in Hamburg lebe. Ich komme aus Berlin und mein alter Verein, Hertha BSC, hat genau das Gegenteil von dem, was ihr habt, in meiner Wahrnehmung. Ihr habt eine super treue Fanbase, ihr habt hohes Involvement, wie man so schön sagt. Die Leute brennen für euren Verein, ihr seid immer ausverkauft, ihr habt eine klare Identität. Ich weiß nicht, wie es euch wirtschaftlich und sonst geht, aber würdest du da zustimmen? Ist St. Pauli eine Erfolgsgeschichte?
Ich würde sagen, ja, definitiv ist eine wirklich eine große Erfolgsgeschichte, aber mit, würde ich sagen, ungefähr 10.000 Müttern und Vätern.
Klar.
Ne? Tatsächlich ist vieles einfach in diesem Verein, was ihn heute besonders macht, ist einfach durch Menschen entstanden, die einfach gemacht haben, die eine Leidenschaft hatten, die aber irgendwie auch ein Umfeld haben, gefunden haben, in dem man das irgendwie einfach machen konnte. Ne? Mhm. Also alleine schon diese ganze, sag ich mal, Geschichte, wie der Verein letztendlich zu dem geworden ist, wie er heute ist. Die Hafenstraßenbesetzer damals, die zum Fußball gucken gegangen sind, die den Totenkopf ans Millerntor gebracht haben, der dann, sag ich mal, professionalisiert wurde, dann irgendwann vom Verein als Symbol entdeckt wurde. Aber diese ganze Haltung, die ist durch die Menschen in den Verein getragen worden damals. Und das hat sich dann irgendwie einfach so weiterentwickelt. Heute ist es tatsächlich unsere Marketingstrategie und auch Sponsoring, ein Umfeld zu haben, in dem Menschen Dinge machen können, kreativ sein können. Also eher ein Biotop zu haben, in dem Sachen entstehen können, als zu sehr selber rein zu regulieren.
Okay.
Das ist so Kern unserer Aufgabe.
Aber okay, ihr schafft die Rahmenbedingungen. Wozu, man könnte jetzt aber auch sagen, wozu braucht denn so ein Kultverein wie St. Pauli überhaupt Marketing?
Ja, das ist natürlich eine ganz berechtigte Frage. Also unser Wirken ist einmal tatsächlich in Richtung Marke und Markenpositionierung, also Markenwahrnehmung, weil die vor allen Dingen dann wiederum aber eher in diese B2B-Richtung zielt. Okay. Also wir sind im Prinzip zuständig dafür, dass der Verein attraktiv bleibt, wirkt als Plattform, auf der ich zum Beispiel Sponsoring machen kann.
Okay.
Natürlich haben wir auch eine Wirkung in Richtung unserer Fans, wenn wir Saisonkommunikation machen oder ähnliches und diese ganzen Rahmenbedingungen schaffen wie Corporate Design, all diese ganzen Dinge, die du halt irgendwie brauchst. Plus das zur Verfügung stellen von Plattformen, ob es jetzt eine Website ist zum Beispiel oder Newsletter-Tools oder ähnliches. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass bei uns im Marketing, das ist auch ein bisschen anders als bei anderen Fußballvereinen, liegt auch die Betreuung der Großsponsoren. Weil wir mit denen halt immer versuchen, einen Sinn in einem Sponsoring zu suchen, zu entdecken und das idealerweise zu heben. Dieser Sinn sollte idealerweise natürlich irgendwie beiden nützlich sein. Mach mal ein Beispiel. Levi's, das ist unser Ausstatter, die interessieren sich gar nicht so für jetzt mediale Reichweite, sondern die sind sehr inhaltlich unterwegs. Sie haben weltweit das Thema Support Music. Das ist so sozusagen deren Thema, was sie im Marketing weltweit spielen. Und wir haben zusammen mit denen bei uns im Stadion, die haben eine ganz normale Loge, die ist aber ein Übungsraum, wenn du so willst. Und in diesem Übungsraum, also Musikübungsraum mit Instrumenten und allem drum und dran, kriegen Kinder aus dem Stadtteil, die sich keinen Musikunterricht leisten können, die bekommen da Musikunterricht, da kann man sich Instrumente leihen und solche Sachen. Die wiederum machen daraus eine Band. Diese Band spielt, jetzt wie zum Beispiel letzte Woche Dienstag, Levi's mietet dann das Molotow, dann ist da die Levi's Music Night, da spielt dann Chefboss und da spielt diese Music School Band zum Beispiel. Aber darüber hinaus macht Levi's eher dann halt Content aus dieser Loge heraus. Ne? Da waren schon während des Reeperbahn Festivals Bands wie Biffy Clyro oder so, die da vor 40 Leuten irgendwie gespielt haben. Und wir versuchen mit denen dann halt ein inhaltlich sinnvolles Thema zu bespielen und denen Möglichkeiten zu geben, daraus wiederum Content zu schaffen, die den auf ihren Plattformen nutzen können. Also eher, sagen wir mal, so ein Image-Treiber. Bei denen steht jetzt nicht dahinter zu sagen, wir wollen jetzt 100 Jeans mehr verkaufen im Stadtteil St. Pauli oder so. Ne?
Und das könnt ihr auch besser abbilden, weil ihr dann nicht irgendwie so die Standard-Marketing-Sponsoring-Pakete denen anbieten könnt oder wollt, sondern weil ihr dann sehr individuell auf deren Bedürfnisse zugehen könnt.
Genau, das muss sich ein bisschen die Waage halten tatsächlich, weil diese Art von Vorgehen, die bedeutet natürlich bei uns auch relativ viele Ressourcen. und uns sind diejenigen, die sagen, du, wir wollen tatsächlich nur eure Reichweite nutzen und uns gar nicht hier inhaltlich so involvieren, das ist für uns auch okay. Mhm. Aber lieber ist uns natürlich noch der Fall, wenn wir gemeinsam tatsächlich einen Sinn stiften. Wir nennen das bei uns, wir streben eigentlich mit Sponsoren, wir nennen die lieber Partner und möchten mit denen eigentlich eher so auch lebenslang zusammenarbeiten. Ne? Mhm. Also, weil wir festgestellt haben, je länger ein Partner bei uns an Bord ist, übrigens genauso wie Spieler, desto mehr identifizieren sie sich mit dem, was wir machen. Mhm. Und und das zeigt sich dann auch in dessen, was sie in der Aktivierung zum Beispiel tun.
Euch unterstelle ich jetzt auch, dass ihr einem Partner oder Sponsor nicht onboarden würde, wenn er nicht auch, sagen wir mal, aus der Erhaltungsfrage heraus nicht zu euch passt. Also ihr hättet vermutlich keinen Wiesenhof als Sponsor, um mal so ein willkürliches Beispiel zu nehmen.
Nee, Wiesenhof würde ich tatsächlich ausschließen. Mhm. Man muss aber auch also zur Wahrheit gehört auch, wir tun uns damit auch immer nicht ganz leicht, weil wir stehen halt immer in diesem Zwiespalt oder das ist so, wenn du erfolgreich Fußball spielen willst und dich zum Beispiel dafür entscheidest, viele Dinge nicht zu machen, zum Beispiel kein Investor, kein externes Geld dazu nehmen zu wollen, den Stadionnamen nicht zu verkaufen, irgendwie das Eckenverhältnis nicht präsentieren zu lassen. Also viele Assets, die andere einfach haben und auskommerzialisieren. Wenn du das nicht machst, dann musst du natürlich bei den Dingen, die du dir erlaubst, musst du natürlich dann zusehen, dass du dich da nicht auch zu sehr beschneidest. Mhm. Deshalb ist das auch in der Diskussion mit der Fanszene. Wir hatten da vor 3 Wochen einen interessanten Termin, wo es wirklich darum ging, dass wir so ein bisschen gegrillt wurden, würde ich das mal nennen, so von der Fanszene, was wir für Sponsorings machen und welche nicht.
Interessant.
Das ist immer tatsächlich immer wieder ein Einzelfall, eine Einzelfallbetrachtung und das muss immer wieder neu ausverhandelt werden.
Ne? Ja. Aber ihr habt ja nicht so Situationen wie damals Uli Hoeneß mit seinen Fans, der klar nochmal deutlich machen musste.
Welche für die Stimmung zuständig ist.
Genau. für eure Scheißstimmung seid ihr doch verantwortlich. Ja. Und
da kann ich was Schönes erzählen.
Ja, erzähl.
Pass auf. Wir haben ja letzte Woche Montag gegen den HSV gespielt. Und,
wie ist das eigentlich nochmal ausgegangen, nochmal für die Hörer, die es vielleicht jetzt mit
Zeitversatz... Ja, tatsächlich haben wir nach 59 Jahren das erste Mal wieder am Millerntor gegen den HSV gewinnen können. Ne? 2-0 ist das Spiel ausgegangen. War ganz toll.
Ich muss aber fairnesshalber auch sagen, wie das Hinspiel ausgegangen ist.
In dieser Saison gab es noch keinen.
Ach stimmt, das letzte Spiel war...
Da haben wir 4-0 verloren. Ne? Das galt ja noch in der alten Saison. Ja. Aber das ist ja... der HSV wird trotzdem aufsteigen. Ne? Das hat man auch gestern gesehen gegen Aue, was die drauf haben. Aber unabhängig davon, was interessant war, es war jemand von Under Armour da und die habe ich am nächsten Tag getroffen zum Mittagessen. Und die Person sagte dann zu mir, du, ich bin seit 30 Jahren Bayern-Fan. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich da noch vernünftig ins Stadion gehen kann. Weil sie sagte, sowas habe ich noch nie erlebt. Sowas wie hier am Millerntor.
Ach so, ja klar.
Also so ein Fußballerlebnis. Es geht natürlich runter wie Öl. Ja. Ne? Also weil das ist tatsächlich bei uns eines der wichtigen Themen, die auch dann Sponsoren begeistert, ist, dass wir versuchen, den Fußball so authentisch wie möglich zu halten. Es geht darum, was auf dem Rasen stattfindet. Weshalb wir zum Beispiel auch bei unseren LED-Banden keine Animationen zulassen. Ne? Weil wir sagen, die Fokussierung, die soll tatsächlich auf dem Platz sein. Aber dass die Stimmung dann so war, dass sie hat vorher noch nie so ein emotionales Fußballerlebnis gehabt.
Wenn sie sonst immer nur zu Bayern München gegangen ist, wo sagen wir mal, echt also gebremste Euphorie ja meistens bei so einem normalen Sieg stattfindet. Also ich finde, also ich habe ja schon eingangs gesagt, ich bin kein Hamburger, ich brenne jetzt auch für keinen der Hamburger Vereine so richtig doll.
Aber für Hertha, ne?
Aber nee, auch nicht. Ist ja auch schwer. Nee, das ist, glaube ich, so ein Migrationseffekt, dass, weil ich seit 20 Jahren nicht mehr in Berlin wohnen darf, ich dann halt so Kindheitserinnerungen an die Hertha.
Ja.
So, da ist übrigens zweite Liga auch gar nichts Schlimmes mehr. So. Nee, aber wenn man einmal bei Pauli war und das davor noch nicht mal irgendwie ansatzweise gespürt hat, das ist schon besonders. Also da kriegst du auch Gänsehaut, selbst wenn, ich habe da letztes Mal irgendwie, was war das, Pauli gegen Paderborn gesehen. Das war jetzt auch nicht das allerkrasseste Spiel.
Aber Tor in der 93. Minute.
Zack, aber Stimmung, Alter auf Alter, jedes Mal, egal bei welchen Temperaturen. So, das ist natürlich auch ein Riesen-Asset für dich und eure Marke, auf dem ihr aufbauen könnt. Ich will jetzt noch mal ein bisschen kurz auf die wirtschaftliche Rahmenbedingung eingehen, um zu verstehen, welche Rolle bei euch Marketing so rein technisch spielt. Weil mir brennt natürlich die Frage unter den Fingernägeln, auf wie viel ihr eigentlich verzichtet. Also, ne, das Sponsoring des Eckenverhältnisses, animierte LED-Bandenwerbung, das sind ja eigentlich Sache, die kannst du ja sehr wahrscheinlich in Opportunitätskosten irgendwie aufwiegen, richtig? Aber vielleicht erstmal kurz, damit das alle, die jetzt nicht von morgens bis abends über Fußball-Marketing nachdenken, kurz so ein bisschen, wie funktioniert denn eigentlich so ein Wirtschaftsbetrieb wie Pauli? Also ich nehme mal an, ihr habt Einnahmen über den Ticketverkauf, das ist vermutlich eine gesetzte Größe, weil ihr mehr oder weniger immer ausverkauft seid und bei den Preisen vermutlich auch irgendwie fair seid, oder?
Stimmt genau. Das? Ja. Also ja, das sind denn ja die Säulen, aus denen sich das zusammensetzt, ist also aus der TV-Vermarktung, ne, dann das Sponsoring und Ticketing natürlich. Das sind so die drei, die bei jedem relevant sind. Bei uns ist es dann auch noch das Merchandising natürlich, was vor allen Dingen umsatzrelevant ist. Und dann
also hast du im Wesentlichen, wenn ich das so kurz zusammenfassen darf, hast du im Wesentlichen Einfluss auf das Sponsoring, also das B2B-Thema, und im B2C auf das Merchandising, richtig?
Das ist korrekt, ja, okay. Genau. Und tatsächlich, was für einen Zweitligisten sehr ungewöhnlich ist, ist, dass bei uns die Vermarktungseinnahmen größer sind als die aus der TV-Vermarktung. Also wir bewegen uns so in der Vermarktung, in der aktuellen Saison würde ich mal sagen, irgendwo zwischen Platz 3 und 5 mit den Erlösen, die wir da haben. Und wir haben ja ein paar Schwergewichte oben dabei. Das haben wir in den letzten Jahren, haben wir da tatsächlich nochmal ordentlich was zugelegt. Bei uns zahlen tatsächlich die Sponsoren einen gewissen Aufschlag, sage ich mal so. Den wir den Fans nicht abnehmen. Nämlich, da sind wir sehr preisstabil. Also auch wenn du an Bier- oder Wurstpreise in unserem Stadion denkst, da bewegen wir uns immer so eher im unteren Drittel. Es ist hier so, dass wir da zu guten Preisen sehr gut ausvermarktet sind. Wir leben auch ein bisschen, ist auch Teil unserer Strategie, ist das Thema Verknappung. Ne? Also deshalb, dass immer ausverkauft ist, das ist zum Glück kein Mythos, das ist tatsächlich so. Aber auf der Ebene bewegen wir uns auch bei so Themen wie Sponsoring. Ne? Nicht, dass sie das aktiv nach außen spielen, aber man weiß so ein bisschen in der Branche, bei St. Pauli kommt halt nicht jeder rein.
Ja, das kann ich dir mal eine Anekdote erzählen. Also ein hier in Hamburg gut bekannter Sponsor, der hat mal zu mir gesagt, war schon ein Jahr her, aber der sagte, überall kriege ich, also alle rennen mir hinterher, da ist ich irgendwas Sponsor, egal, mit Geld oder Naturalien. Nur bei Pauli, da muss man sich eher bewerben, um dann auch wirklich genommen zu werden.
Genau. Da ging's auch um. Lassen wir mal es dabei,
dass wir es mal so stehen,
dass es diesen Mythos gibt.
Ja, okay. So, jetzt was bei euch auch noch auffällt, ihr müsst ja offensichtlich wenig tun, um das Stadion voll zu kriegen. Ihr müsst für Sponsoring was tun. Hast du denn so durch die Digitalisierung oder überhaupt im Zuge eurer Marketing-Evolution, hast du denn so Veränderungen jetzt durchlebt? Also du hast vorhin das Thema CRM angesprochen. Warum sollte man sich denn als Fußballverein um das Thema CRM kümmern? Als Fußballverein wie St. Pauli,
muss ich fast noch sagen. Also ganz grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir ein valides Interesse daran haben, mit den richtigen Leuten zu den richtigen Themen zum richtigen Zeitpunkt irgendwie ins Gespräch zu kommen und da auch Inhalte zu platzieren. Die Veränderung ist, also in der noch jüngeren Vergangenheit, würde ich sagen, haben wir, glaube ich, 6 verschiedene Newsletter mit 6 verschiedenen Systemen an 6 verschiedene Datenbanken rausgestellt. Ja. Ne? Das Merchandising, dann gab es ein Fan-Newsletter, das Ticketing hatte ein, die Mitglieder-Newsletter und so weiter und so fort. Und das haben wir alles konsolidiert. und auch zentralisiert innerhalb des FC St. Pauli, um halt genau da hinzukommen und nämlich das richtige Angebot zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Person. Das verfolgen wir auch, wenn wir soziale Medien bespielen. Das Wichtige bei uns ist, da geht es nicht nur darum, Umsatz zu optimieren, da geht es teilweise auch darum, die Leute, von denen wir wissen, die sind eher verärgert, wenn wir zu kommerziell nach außen kommunizieren, dass sie was vielleicht nicht zu sehen bekommen.
So ganz defensiv, einfach so selektiv.
Eher auch defensiv. Genau. Ja. Und insofern verhalten wir uns da, glaube ich, wie so ein ganz normales Unternehmen. Wir sind natürlich in vielen verschiedenen Rollen unterwegs. Ne? Also einmal verwalten wir im Prinzip so ein knappes Gut wie Karten. Mhm. Da müssen wir gar nichts machen in dem Sinne. Da kommen die Leute tatsächlich von selbst. Aber beim Merchandising ist es definitiv so, da ist auch für uns am meisten Potenzial eigentlich, noch Umsätze zu steigern über Digitalisierung. Mhm. Und dann denken wir natürlich schon in so Richtung digitale Mitgliedschaft, nenne ich das jetzt im weitesten Sinne mal. Mhm. Also schon die Möglichkeit, irgendwie näher an den Verein zu rücken, ohne, und das ist bei uns sehr wichtig, ohne Vereinsmitglied zu sein, weil diese Vereinsmitgliedschaft, die ist bei uns ein extrem hohes Gut, kann man natürlich auch werden, aber dass du zur Mitgliederversammlung gehen kannst und solche Sachen. Aber digitale Mitgliedschaft durch exklusive Inhalte und so weiter, da auch das auszuschöpfen, was uns viele Studien tatsächlich immer belegen, dass wir unheimlich viele Leute haben, die den Verein mögen. Mhm. Den können wir aber heute eigentlich im Prinzip noch nicht so ein richtig vernünftiges Angebot machen.
Okay. Und ist das so die Initiative der Zukunft, die du noch weiter spinnst? Also was sind so deine Kernprojekte für die weitere Zukunft?
Ja, also tatsächlich jetzt erstmal die Marketing Cloud, also beim CRM, das vernünftig auf die Beine zu kriegen, das ist teilweise gar nicht so einfach. Weil möglichst viele Profile in unsere eigenen Datenbanken zu bekommen. Ne? Wir haben jetzt so ein SSO bei uns. Dann haben wir ja zum Beispiel unser Ticketing, ist ein externer Dienstleister. Da ist dann teilweise auch nicht ganz geklärt, wem gehören die jetzt eigentlich. Mhm. Also all diese Fragen, die dann viele Unternehmen haben. Da ist man eine solide Basis hinzukriegen und dann tatsächlich auch ein vernünftiges Kampagnenmanagement einzusteigen. Mhm. So, und
Kampagnenmanagement heißt bei euch vermutlich das Ganze auch das ganze Content-Marketing, was ihr über die sozialen Medien spielt.
Genau,
das ist das, was am präsentesten bei euch. Okay,
ist jetzt nicht nur das, was wir machen. Ne? Also wir beschäftigen uns ja viel so mit digitalen Produkten und digitalen Services. Immer unter der Maßgabe eigentlich, wenn wir angeblich 18 Millionen Menschen haben in Deutschland, die den FC St. Pauli irgendwie gut finden, dann sollte ja unser Ziel sein, möglichst viele davon selber irgendwie in den eigenen Datenbanken zu haben.
Ja.
Und dafür bauen wir so ein paar Services. Wir bauen gerade an einer nativen App. Da haben wir uns lange gegen entschieden, weil wir gesagt haben, wissen wir gar nicht so genau. Aber mittlerweile bewerten wir den Mehrwert höher. Mhm. Wir haben ein sehr schönes Messenger und auch WhatsApp-Messenger-Tool, wo wir jetzt aber natürlich auch nicht genau wissen, wie geht das da ab dem 7. Dezember weiter, wenn das da irgendwie nochmal andere, oder wenn wir es nicht mehr so verwenden können, wie wir es heute verwenden. Und wir haben, wenn ich jetzt St. Pauli-Fans zuhören, denken die wahrscheinlich auch, was machen die da eigentlich? Das hört sich alles viel zu modern an oder so. Ja. Aber ein sehr gutes KPI-Cockpit uns gebaut, wo wir tatsächlich unsere digitalen Umsätze sofort anschauen können. Ne? Was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Wir hoffen sogar, dass wir demnächst sagen können, im Merchandising zum Beispiel, dass wir da nochmal so Wetterdaten dranhängen können, um zu schauen, welche Angebote sollten wir jetzt eigentlich vielleicht highlighten und so. Also ich glaube, das machen wir schon ganz ordentlich, auch vor dem Hintergrund dessen immer der geringen Möglichkeiten, die wir auch finanziell haben.
Ja, geringe Möglichkeiten. Das heißt, budgetseitig als auch mitarbeiterseitig. Ich stelle mir vor, dass ihr jetzt auch nicht übermäßig ausgestattet seid mit Ressourcen, auf die ihr ständig zurückgreifen könnt.
Das ist ein Kollege plus Werkstudentin.
Mhm. Ja, ganz wichtig. Und die sind vermutlich auch sehr stark intrinsisch motiviert, weil sie für ihren Verein brennen.
Genau.
So, die Ist das, ich habe mir gerade so eine Stakeholder-Diskussion in einem normalen Unternehmen vorgestellt. Da muss man sich ja eher immer rechtfertigen, warum man nicht alles schon längst fertig hat. Und du hast dich gerade fast dafür entschuldigt, dass ihr ein KPI-Dashboard habt, was ja eigentlich ganz normal ist. Ist das so ein bisschen Kämpfen mit anderen Vorzeichen? Du kennst ja auch die andere, die normale Unternehmenswelt. Muss man sich für Marketing oder gar Digital-Marketing auch manchmal rechtfertigen oder fast entschuldigen?
Ja, also tatsächlich ist so ein Fußballverein ist ja doch recht konservativ. Tatsächlich musst du dich da noch mehr dafür nicht entschuldigen, aber rechtfertigen dafür, warum du den Quatsch jetzt eigentlich machst. Mhm. Vielfach gibt es tatsächlich dann Situationen, wo Dinge, die selbstverständlich sind, dann einfach mal in Frage gestellt werden, weil sie ja Geld kosten, was du nicht in den Sport steckst.
Mhm, okay.
Die Argumentation ist auch schlüssig, weil die Hebelwirkung im Sport ist halt wahnsinnig groß. Ein Platz in der TV-Tabelle der zweiten Liga sind 800.000 Euro. Mhm. Ja, wir haben in der letzten Saison in der 93. Minute in Fürth das 1:2 bekommen und damit am Ende durch andere Faktoren konnten wir das ein bisschen eindämmen, aber halt 2,4 Millionen Euro auf Papier erstmal verloren für die nächste Saison.
Ja.
So. Und deshalb diese Hebelwirkung, wenn du sagst, ich will jetzt nur eine Summe zu sagen, 100.000 Euro in Digitalisierung stecken oder 200.000, dann ist die Frage danach, was kriege ich da denn am Ende des Tages für raus? Erstmal insofern gerechtfertigt, weil du leichter sagen kannst, wenn ich die 200.000 Euro in einen Linksverteidiger stecke, statt 1,2 Millionen für ihn ausgeben kann, habe ich vielleicht eine höhere Hebelwirkung.
Mhm.
Das ist im Sport immer nicht ganz so einfach. Vor allen Dingen für kleinere Vereine, so wie wir es sind. Bei Bayern München, glaube ich, ist es dann, spielt das dann nicht so eine Rolle, weil für diesen 100.000 Euro oder sogar 1 Million ist jetzt nicht so entscheidend. Ne?
Aber euch scheint das ja nicht dazu zu führen, dass ihr jetzt gar nichts macht. Also ich nehme euch als sehr, sehr aktiv wahr. Vermutlich eher dadurch, dass ihr dann besonders verantwortungsvoll mit den Mitteln umgeht und vielleicht auch gut erklären könnt, warum ihr diese Initiativen aufgreift. Man könnte jetzt genauso sagen, Geld schießt ja keine Tore. Ne? Und auf der anderen Seite finde ich das auch schlüssig, dass ihr so eine Hebelwirkung habt, auch allein dadurch, dass ihr sagen kannst, okay, eure Sponsoring-Situationen sind privilegierter als bei anderen. Klar, ein Teil davon ist der Verein. Das andere ist aber sicherlich auch den Aufwand, den ihr treiben könnt, um diese Sponsorings irgendwie aufzugreifen und abzuspielen.
Ja.
Also nicht abzuspielen, ist zu despektierlich, aber darzustellen, umzusetzen. Was bei euch ja auch auffällt, ist das Thema Haltung. Haltung ist in meiner Wahrnehmung, seit ich euch kenne, irgendwie 1.0-seitig eingebaut. Mhm. Ich bin jetzt schon zu einer moderateren Zeit irgendwie nach Hamburg gekommen, also über Hafenstraße jetzt und die alte Flora auch eher, also schon fast ein Touristenausflugsziel. Aber was deutlich wird, gerade wenn man aus Berlin kommt, dass ihr schon immer eine politische, aber auch so eine sehr liberale, also ihr seid schon immer in meiner Wahrnehmung offen für das Thema Unterstützung für Geflüchtete. Ihr habt das Wasserprojekt Viva Con Agua sehr, sehr, sehr früh und sehr nachhaltig unterstützt, wenn es nicht sogar auf eurem Mist gewachsen ist, könnte man das auch sagen. Ist das etwas, was gar nicht mehr diskutiert wird oder ist das etwas, was ihr auch ständig als Kern weitertreibt?
Also,
oder weitertreiben
müssen? Ja, also im weitesten Sinne ist es so, der Verein begreift sich als Wertegemeinschaft. Oder nennen es Haltung, je nachdem. Daraus erwächst ja Haltung. Und insofern, das wird heute gar nicht mehr in Frage gestellt. Das ist das, was ich vorhin sagte, das ist so ein bisschen halt, das hat sich so entwickelt durch Menschen, die mit Leidenschaft und Engagement diesen Verein einfach zu dem gemacht haben, was er heute ist. Und welche Sondersituation oder welche andere Situation wir haben, ist, wir haben einen Präsidenten mit Oke Göttlich, der im Prinzip der erste Präsident ist, der tatsächlich aus der Fanszene kommt, plus der Aufsichtsrat, der auch vielfach aus der Fanszene kommt. Das heißt, viele handelnde Personen in diesem Verein, für die ist ganz klar, dass der FC St. Pauli Haltung zeigt. Insofern ist es eigentlich normal, dass das heute mehr denn je der Fall ist. Ich würde sogar sagen, heute zeigen wir wirklich Haltung. Früher haben wir damit eher haben wir es eher genutzt.
Das finde ich interessant. Also, kannst du das erläutern?
Ja, also ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Vergangenheit schauen, weil mir da fehlt mir dann tatsächlich auch so ein bisschen der Einblick, was man damals für Entscheidungen getroffen hat, wofür und warum. Aber meine Wahrnehmung ist zumindest, dass wir heute tatsächlich viel mehr das sind, was wir nach außen vorgeben zu sein. Mhm. So, dass wir wichtige Entscheidungen mit Fangremien absprechen, dass wir tatsächlich auch nicht versuchen auszutesten, wie weit können wir jetzt gehen mit irgendwelchen Sponsoring-Aktivitäten, um zu schauen, ach guck mal, da haben sie nicht gezuckt, dann können wir jetzt auch nochmal einen Schritt, den Konsens nochmal einen Schritt weiter ausweiten oder ähnliches. Es ist aber ganz stark meine Wahrnehmung, weil die Leute, die heute beim FC St. Pauli Verantwortung tragen, glaube ich, dass alle vorbehaltlos unterstreichen oder unterschreiben würden, zu sagen, ja, der Verein ist eine Wertegemeinschaft. Und entsprechend verhält er sich halt auch.
Ich finde das interessant, weil ihr seid eine Wertegemeinschaft, die fast antikommerziell funktioniert. Antikommerziell ist vielleicht zu brutal, aber ihr seid jetzt nicht ein Betrieb, dem die Gewinnmaximierung irgendwie auf der Stirn steht. Ich glaube, du lachst.
Nein, natürlich nicht, weil wir haben ja keinen Stakeholder, dem gegenüber wir sagen müssen, oh, wir müssen jetzt Gewinne maximieren.
Ne? Genau, und weil ihr so tickt schon immer. Ich komme deshalb drauf, weil ja viele Unternehmen jetzt anfangen, Haltung und Wertegemeinschaft zu entwickeln oder aufzubauen und sicherlich nicht nur aus altruistischen oder gar nicht aus altruistischen Gesichtspunkten, sondern weil das auch ein sehr gutes Akquisitions- und vor allen Dingen auch Retention-Instrument ist.
Ja.
Also damit kann man ja auch eine höhere Marge rechtfertigen. Wie denkst du darüber nach, wenn Marken in der profanen Welt, zum Beispiel Sportartikelausrüster, wenn die das Thema Haltung aufgreifen, findest du das gut oder ist das für dich eine Mogelpackung?
Ja.
Das sind ja Marken, ne? Keine Vereine.
Ja, absolut. Also klar, wir sind wirklich tatsächlich eine Haltungsmarke, wenn man das so sagen möchte. Also prinzipiell finde ich, wenn es der Wahrheit entspricht, und Nike zum Beispiel nehme ich das tatsächlich ab, wenn es der Wahrheit entspricht und schon irgendwie mit dem Unternehmen zu tun hat, dann finde ich das total okay, das so zu machen. Ich weiß ja auch, in Werberkreisen macht man sich ja mittlerweile über dieses Purpose-Thema irgendwie lustig.
Ja.
Ich finde auch, Werbung oder Kommunikation dient ja dazu, tatsächlich auch Produkte zu verkaufen. Aber wenn das im Moment der Weg ist, wie man gut Produkte verkaufen kann, dann ist es halt im Moment der Weg. Tatsächlich weiß ich nicht immer, wie nachhaltig das dann ist, weil das Thema Haltung darf keine Mode sein, ne? Sondern das muss tatsächlich dann auch nicht nur in Kommunikation an sich, muss das auch mit Werten und mit Inhalten gefüllt werden. Und da weiß ich immer nicht, wie nachhaltig auch so Unternehmen wie Nike oder so etwas machen. Das kann ich gar nicht beurteilen. Also wie viel Durchblick haben sie tatsächlich, wie ihre Waren produziert werden.
Und du hast jetzt keine Sorge, dass das irgendwie zur Verwässerung derjenigen führt. Also wenn jetzt andere auf diesen Haltungszug aufspringen, da hast du nicht die Sorge, dass das zur Verwässerung der echten Haltungsgemeinschaften irgendwie führt, sondern du machst dir eher Gedanken um die anderen, dass sie das, wenn die das nicht durchhalten, dass es vielleicht nicht zu deren Zielen führt.
Nee, mache ich mir tatsächlich nicht so viele Gedanken. Also letztendlich wählt man ja so einen Haltungsweg als werbetreibendes Unternehmen, um zu emotionalisieren. Das ist ein super Weg, den man da hat. Wenn du Glück hast, erwischst du ja auch die Leute, die du vielleicht gar nicht mehr haben willst. Kann ja auch sein. So.
Ja.
Aber mit Verwässerung, also weiß ich nicht, wie weit sich das weiß ich tatsächlich nicht, wie weit sich sowas noch dreht. Also irgendwann wird es ja vielleicht dann doch so sein, dass Haltung dann nicht mehr, also oder ich sag mal so, ich habe noch nicht das Gefühl, dass das wirklich richtig nachhaltig so sein wird, sondern es hat im Moment halt ein großes Momentum.
Ja, ich komme deshalb drauf, weil oder mal vorweggeschickt, ich finde das Haltungsthema eigentlich gut, weil das ein Bewusstsein in auch in Segmente reinträgt, wo das Selbstbewusstsein vielleicht noch nicht scharf genug oder noch schärfer werden kann. Ich habe einmal darüber nachgedacht, als die jetzt gerade so eben, ihr habt ja auch eine klare Haltung gegen rechts, was man ja sagen muss, ist ja überhaupt nicht trivial, gerade in der, also vermutlich in der ersten und in der zweiten Liga, aber in der zweiten Liga wird es besonders deutlich. Und es gab jetzt auch ein paar Luxusuhrenhersteller, zum Beispiel im Sächsischen, die dieses Thema zur Haltung gegen rechts hatten, was ich wiederum auch gut fand. Ich habe einmal eine Diskussion halt miterlebt, wo es dann darum ging, ja, das ist aber durchschaubar, das ist dann werblich. Und wenn werbliche Haltung gegen rechts missbraucht wird, so war der Begriff dort, dann könnte es ja auch dazu dienen, dass diejenigen, die noch unentschlossen sind, das nicht mehr als authentisch greifen, weil es halt zu Werbezwecken missbraucht wurde. Gut, aber vielleicht ist das eine zu verkopfte...
Ich glaube nicht, wenn du da in Glashütte sitzt, mitten in Sachsen, mhm, und dich da so klar wie Nomos positionierst, mhm, dass du damit dir das Leben besonders einfach machst.
Nee, also, ich fand das ja super. Ja. Also ich war ja dafür.
Also, aber
von mir aus könnten alle Marsche gegen rechts machen und auch polarisieren und auch.
Ja,
die kriegen ja auch Haue,
genau,
dafür.
Ne? Ja, das absolut. Also deshalb meine ich, ich glaube da, das ist keine leichtfertige Entscheidung, die, mhm, die da getroffen haben, dass die sich so eindeutig, mhm, positionieren. Mhm. Ne? Also grundsätzlich, das habe ich vielleicht eben noch ein bisschen vergessen, grundsätzlich sollten Unternehmen immer im Kopf haben, dass sie halt auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Mhm. Wenn sich das dann auch in Haltung übersetzt, mhm, dann finde ich das gut. Mhm. Ne? Aber grundsätzlich haben sie eine Verantwortung dafür.
Mhm. Hast du das Gefühl, dass sie da manchmal auch als Vorbild dient?
Weiß ich gar nicht. Also uns fallen diese Dinge natürlich viel leichter, weil wir haben eine Kernverwenderschaft, wenn, mhm, ich jetzt, mhm, mal so.
Bei euch ist die Emotionalisierung eingebaut.
Ja, das ist eh alles irgendwie da. Insofern muss man da jetzt irgendwie nichts groß aufbauen oder ähnliches. Ich kann mir schon vorstellen, also wir werden oft gefragt,
ja,
auch von anderen Vereinen, wie habt ihr das eigentlich gemacht,
ja,
dass ihr so seid, wie ihr heute seid. Und es gibt ja auch, sag ich mal, die eine oder andere Parallelität, wo man vielleicht von uns mal was sich geborgt hat, mhm, wenn ich das jetzt mal so. Ne? Union Berlin, wo ja unsere Merchandising-Kollegen lange auch das Merchandising gemacht haben, da gibt es, mhm, gewisse Einflüsse, mhm, sag ich mal so. Die haben sich aber super von dem Ganzen emanzipiert und machen jetzt ihr eigenes Ding. Aber, mhm, die Art und Weise, den Verein zu positionieren, mhm, als zweiter Verein in einer Großstadt, mhm, und so, da gibt es schon das eine oder andere. Letzte, mhm, Woche hatten wir Besuch von Red Star FC, also aus Paris, mhm, das ist ein Drittligist, mhm, und die versuchen tatsächlich sehr stark dem, mhm, so nachzukommen, wie, mhm, wir es sind. Portland Timbers, ein MLS-Club in den USA, da ist die ganze Fanszene, da heißt sogar das Fanprojekt heißt Fanladen, wie bei uns. Mhm, cool. Da sieht es auch genauso aus wie bei uns, ne? Wir waren ja mal da bei denen. Ja. Der Verein hat tatsächlich in einer, sag ich mal, engagierten Fußball-Community weltweit schon einen hohen Stellenwert, an den sich andere orientieren. Bei Unternehmen glaube ich eher weniger, weil die vielfach tatsächlich vor ganz anderen Herausforderungen stehen als wir, und denen das schwerer fallen würde, so zu sein, wie wir es sind.
Ja, okay. Aber ich hätte jetzt trotzdem gesagt, dass gerade das Haltungsthema etwas ist, was sich auch normale Unternehmen von euch vielleicht nicht abgucken können, aber an dem sich zumindest orientieren können.
Gerade das färbt ja auch tatsächlich ab. Ne? Also, mhm, in unserem Hauptsponsor zum Beispiel, bei dem ist das ganz stark in den letzten anderthalb Jahren.
Sag das noch mal den Namen des
Kongstar, ne, hätte ich jetzt nämlich gesagt, noch Kongstar, okay, unser Hauptsponsor seit vielen Jahren. Bei denen ist es so, die sind ganz weg von der Sales-Lead-Generierung, mhm, hin zu Haltungskommunikation auf den LED-Banden und ähnliches, mhm, weil sie das für sich als Image-Treiber natürlich, mhm, haben. Ist es auch ein bisschen opportunistisch, aber das ist auch total legitim, weil sie das für sich so identifiziert haben. Das ist das, was am besten funktioniert, und zwar nicht nur am Standort St. Pauli, sondern auch darüber, mhm, hinaus. Mhm. Und das ist natürlich so eine Idealsituation, wo man dann, aber weniger Vorbild ist, da ist man eher, sage ich mal, Partner.
Okay. Magst du kurz was zur Entwicklungsgeschichte oder zur Kooperation mit Viva Con Agua erzählen, weil das gerade so im FMCG-Bereich so ein Beispiel, ja, ist, was ich jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt meine selektive Filterblase ist, aber ich habe das Gefühl, ich sehe Viva Con Agua jetzt überall in der Gastronomie. Also nicht nur in Hamburg. Ja. Hamburg ist ja schon lange so, aber ja. In München, Berlin sowieso, Düsseldorf. Überall sieht man so ein verhältnismäßig austauschbares Produkt wie Wasser. Wie Wasser, oder? Ja. Mit laut und leise.
Auch aber das Wasser mit einer Haltung aufzuladen, ist doch super. Ne?
Ja, ich finde das auch
gut. Durch Wasser trinken, Gutes tun. Ja. Viva Con Agua, der Ideenhaber oder Geber, Benny Adrion, der war ja mal Spieler bei uns. Mhm. 2008 waren die ja im Trainingslager auf Kuba und dort gab es wohl Probleme irgendwie mit dem Trinkwasser im weitesten Sinne. Und dann hat er bei uns das Umfeld gefunden. Das ist tatsächlich auch das Marketing beim FC St. Pauli, ein Biotop zu sein, wo Dinge entstehen können. Mhm. Und im Prinzip ist Viva Con Agua ja so daraus entstanden, dass das bei uns in dem Umfeld dann auf fruchtbaren Boden fiel. Mhm. Ne, dann kam relativ schnell ja die Möglichkeit, die Pfandbechersammlung, ne, wir haben schon viele Jahre Pfandbecher bei uns, dahingehend zu gestalten, dass man die Pfandbecher spenden kann. Viva Con Agua bekommt dann das Geld, aber teilweise geht das Geld auch an andere Projekte, die wir haben. Wir haben so gewisse Dauerprojekte, laut gegen Nazis zum Beispiel, noch, die darüber gefundet werden. Mhm. Und mittlerweile ist es aber so, würde ich sagen, die haben sich so weit von uns emanzipiert, dass ich ab und an sage so, ich wäre gern eigentlich wieder als Verein selber ein bisschen mehr wie Viva Con Agua, weil die so positiv in allem sind. Ne? Das geht uns als Verein ab und an so ein bisschen ab.
Habt ihr noch einen Spielbetrieb?
Ja, wir haben erstens noch einen Spielbetrieb, der kann ganz schön auf die Stimmung drücken.
Ne? Ich habe das wirklich gemerkt,
ja. Absolut. Auch dieses permanente Aushandeln, was wir kommerziell dürfen, was wir nicht dürfen, also auf den Verein werden von vielen Menschen unheimlich viele Erwartungen projiziert, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Mhm. Also wir müssen vielfach korrekter sein, als Leute für sich selbst oder als Menschen selber korrekter sein müssen. Deshalb gibt es immer, sag ich mal, so eine Schwere ist jetzt das falsche Wort, aber so eine gewisse Fröhlichkeit ist eben so ein bisschen abhanden gekommen.
Ja.
Und Viva Con Agua ist da ja, die können da irgendwie einfach, was das angeht, so ein bisschen freier agieren. Deshalb suchen wir eher immer, weil es auch in deren Interesse ist, so ein bisschen so die Nähe, das strahlt dann auch wiederum auf uns mit ab.
Ja, ne? Finde ich interessante Perspektive. Wo orientierst du dich an? Gibt es etwas, was du dir von anderen Unternehmen abguckst? Also Viva Con Agua, das habe ich jetzt verstanden. Gibt es noch andere Unternehmen, an denen du dich orientierst?
Ich würde das jetzt gar nicht so sagen, dass ich jetzt irgendwie so eine Liste habe, da muss ich hingucken oder ähnliches. Ich unterhalte mich gern mit Menschen. Das ist so auch so mit meiner wichtigste Inspirationsquelle. Mhm. Ich gehe tatsächlich gerne auf Kongresse. Mhm. Ich halte gerne Vorträge, weil es immer interessant ist, wenn man da so ein paar Dinge reinbaut und so ein bisschen challenged, hinterher die Gespräche irgendwie dazu, das finde ich immer ganz interessant. Was Unternehmen angeht, muss ich sagen, schaue ich mir, also auch in dem Kontext, in dem ich heute unterwegs bin, tatsächlich eher andere Vereine an, aber nicht in Deutschland, sondern gucke ich mal so Arsenal zum Beispiel.
Ja. Was machen die?
Ist gerade bei Arsenal ist ganz besonders. Bei Arsenal kriegst du kein Content mehr, wenn du dich nicht vorher registrierst.
Ah, eine Paywall.
Die haben eine richtige Registrierungswall eingebaut.
Ja.
Was ich total interessant finde, weil du kriegst gar nichts mehr im Prinzip, wenn du dich da nicht irgendwie registriert hast.
Und auch bei denen, nicht bei einem Vermarkter, sondern
bei denen.
Sehr gut.
Und das ist natürlich schon Bold Move, ne? Muss man schon sagen. Also in so einer Zeit, wo es um so Reichweiten geht. Dann finde ich immer interessant, was im angloamerikanischen Raum generell gemacht wird, weil die haben ja viel weniger Berührungsängste damit. Oder nein, das sind Entertainment-Unternehmen. Mhm. Und ich würde nicht sagen, dass wir ein Entertainment-Unternehmen sind, aber wir spielen in diesem, wir sind da irgendwo, ist es natürlich, Leute verbringen ihre Zeit mit uns. Mhm. Wie machen die das? Also ich gucke mir sehr gerne immer Cases von US-amerikanischen Baseball, Basketball oder, mhm. oder Football-Teams an, weil das extrem interessant ist. Mhm. Erstens erzählen sie die meistens immer gut, mhm. kommen immer mit einem guten Insight mhm. und dann ja, eine gute Lösung. Man weiß gar nicht, ob es wirklich so ist. Ja. Und das finde ich meistens immer sehr inspirierend. Ja. Und aber auch so, ja, ich glaube, ich habe so folgt den richtigen Leuten auf Twitter oder mhm. so, wo man dann immer mal so schaut, was mhm. andere machen. Ich finde interessant, sich mit Netflix zum Beispiel, mit so Streaming-Plattformen zu beschäftigen. Mhm. Wenn die zum Beispiel, das, ich weiß gar nicht, ob es wahr ist, aber ich finde die Geschichte so gut, mhm. dass die so viele individuelle Thumbnails haben, mhm. Dass meine Frau andere angezeigt bekommt als ich. Zum selben Inhalt und wie die das halt irgendwie so machen, das finde ich total interessant. Mhm. Und überlege dann eher, was bedeutet sowas für uns eigentlich? So weit sind wir natürlich noch überhaupt nicht, aber wenn es so in Richtung Individualisierung gehen wird und,
mhm. ja, spannend.
Und so, ne? Also.
Ich möchte mal einmal kurz zu Arsenal zurückgehen. Du sagtest gerade, das ist ein mutiger Schritt. Ich habe jetzt gerade mal so kurz drüber nachgedacht. Was so dafür oder dagegen sprechen könnte. Du hast gesagt, boah, die Reichweite. Ist denn Reichweite für euch überhaupt noch wertvoll? Also, weil du hast am Eingang des Gesprächs auch gesagt, ihr denkt jetzt über so, ihr wollt dich da an den Fan ranrücken, ihr wollt ihn besser verstehen. Ist das nicht ganz logisch, dass man also der fiese Unternehmensberater würde sagen, du musst ja neue Login-Identitäten schaffen?
Ja, klar.
aber ist das nicht ein ganz normaler Move? Dass wenn du es dir leisten kannst, wenn du Content hast, der relevant ist, dass du es dann auf deine Seite ziehst, weil mit dem normalen Reichweiten-Monetarisierungsstream kannst du doch, also hätte ich jetzt gesagt, davon kannst du doch eh nicht leben.
Nee, das ist total richtig. Nur von der Erkenntnis zur Umsetzung ist ja doch ein relativ großer Weg. Ne? Also und es gibt, wie gesagt, außer Arsenal, soweit mir bekannt, niemanden, der das so radikal macht.
Liverpool macht das in Liverpool ja, nicht auch so? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht.
Nee, ich glaube nicht, dass sie so, müsste ich mal gucken, dass sie da so mit ihrem Content umgehen.
Ja.
Also, aber generell hast du natürlich recht. Eigentlich konsequent müsste man das so machen. Mhm. Tatsächlich bereiten wir auch alles in die Richtung vor. Mhm. Aber auch da kommt immer so ein bisschen die Besonderheiten unseres Vereins, Zugänglichkeit, ne? Was willst du dafür für? Schließt du denn nicht Leute irgendwie aus und solche Sachen? Dann gibt es auch viele, die wollen die einfach bei uns. Gibt es einige relevante Mengen auch an Menschen, die wollen gar nicht, dass der Verein zu viel über sie weiß. Weshalb wir zum Beispiel bei unserem SSO alle Datenschutzbestimmungen übererfüllen. Und ne, du kannst halt alles sehr transparent sehen, jeden Cookie sozusagen, und du kannst es alles wieder löschen und uns entziehen. Mhm.
Das passt zu euch.
Ja, genau. Ja. Das folgt in dieser Logik natürlich, ne? Als wenn wir da versuchen zu verklausulieren oder ähnliches.
Total spannend. Ja. Ich bin total gespannt, wie das bei euch weitergeht.
Ja.
Lieber Martin, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir persönlich sowieso alles Gute, aber auch deinem Lieblingsverein alles Gute. Ich weiß gar nicht, soll man euch überhaupt wünschen, dass ihr aufsteigt? Klar, du musst ja sagen, natürlich wollen wir immer sportlich ehrgeizig sein. Aus meiner Sicht ist das immer total attraktiv, wenn ihr hier in der zweiten Liga seid. Oder bin ich da falsch gewickelt? Also mit der ersten Liga eigentlich gar keine gute Erfahrung.
Ja, man kann da sehr viele Meinungen zu haben und alle sind richtig.
Was ist deine Meinung?
Also ich glaube tatsächlich, die Schere zwischen erster und zweiter Liga wird sich immer weiter öffnen. Mhm. Und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo die erste Liga zum Closed Shop wird. Mhm. Auch das finde ich total bescheuert. Und wir als Verein versuchen alles, um das zu verhindern. Mhm. Aber wenn man nüchtern drauf betrachtet, ist es durchaus ein Szenario, was eintreffen kann. Mhm. Und dann musst du natürlich vor dem Hintergrund der Wertegemeinschaft, die kommerziell ist, weil sie ihre Werte gern der eine relevante Plattform zur Verfügung stellen will, solltest du möglichst dann meines Erachtens erste Liga spielen. Mhm. Und außerdem sind wir sportlich ehrgeizig.
Also eine Wertegemeinschaft in der ersten Liga.
Eine Wertegemeinschaft in der ersten Liga hat eine höhere Relevanz und Reichweite als eine in der zweiten Liga, von der du nicht weißt, wie relevant sie tatsächlich im Reichweiten-Sinne noch ist.
Hauptsache, hier bleibt eine Wertegemeinschaft.
Hauptsache. Das finde ich super. Ja, ja, klar. Na, das ist,
also mindestens dafür wünsche ich euch alles, alles Gute.
Danke.
Und natürlich auch sportlich.
Erik, ja. Danke dir.
Danke dir für deine Zeit, das war großartig. Vielen Dank.
Gerne, ich freue mich. Danke.